Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mit?
Mit dem El Uhr. Mit dem Michael Fuhr. Ich habe jetzt gerade einen digitalen Aussetzer produziert, weil dann sind wir gerade schon bei dem Thema des heutigen Tages.
Markus war natürlich auch.
Ja, genau. Mhm.
Grüß dich.
Ja, grüß dich, Markus. Es geht heute mal um das Thema Empfangsprobleme bei DAB+. Und wenn wir so unsere Texte anschauen, wo wir doch immer sehr positiv über dieses Thema berichten, gibt's dann doch immer noch den ein oder anderen Leser, der dann schreibt, ich kann diese ganze Euphorie nicht verstehen, ich habe hier bei mir zu Hause einen saumiserablen Empfang. Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich verweisen auf einen anderen Podcast, den wir tatsächlich mal gemacht haben, wie kann man den Empfang verbessern.
Umziehen,
ja, ist nicht für jedermann, sage ich jetzt mal, eine Alternative. Aber es ist dann doch schon mal so, dass man gewisse Sachen auch machen kann.
Antennenposition, Radio ans Fenster stellen, solche Geschichten. Antenne mal raus oder rein.
Und so weiter und so fort. Also das hatten wir ja alles schon mal durchgemacht. Aber heute wollen wir mal einen Vergleich unter den Geräten ziehen, denn auch da gibt es eklatante Unterschiede. Darauf haben uns halt auch schon viele Leser hingewiesen, aber wir haben ja auch schon selbst jede Menge Geräte getestet. Und woran liegt das? Das Interessante ist bei dieser Geschichte, wenn man DAB Plus hört, es gibt Empfänger für 30 Euro. Wir hatten jetzt gerade hier so ein Testmodell von Lidl, ein Silvercrest-Empfänger, so ein kleiner mit Bluetooth, der exzellente Empfänge produziert hier. Mhm. Ich könnte ein anderes Gerät nehmen, das hatte mich 800 Euro gekostet, was wiederum hier nur die Ortssender empfängt. Das heißt also, Geld spielt da scheinbar bei dieser ganzen Geschichte keine Rolle, sondern es sind andere Faktoren abhängig, ob der Empfang jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob man dann halt neben den Ortssendern auch noch etwas anderes hört oder wer jetzt wirklich noch in einem sehr schlecht versorgten Gebiet lebt, ob der überhaupt schon was empfängt. Ne? Das ist, eine Sache, es liegt halt an den Modulen, an den Chips, die in den Geräten eingebaut sind.
Also Paprika, Chip oder?
Nein, vielmehr geht es darum, auf der einen Seite mal von welchem Hersteller der Chipsatz kommt. Und da hat sich so in der Vergangenheit doch gezeigt, dass dort ein Unternehmen aus China doch die Nase vorn hat. Das ist Frontier Silicon.
Oder Frontier Duolo, wie es mittlerweile ja heißt.
Die genau.
Haben sich ja vor geraumer Zeit umbenannt.
Richtig, die haben sich dann umbenannt.
Machen auch WLAN-Radio-Chipsätze neben reinen UKW- und DAB-Plus-Empfängern. Also die haben sich mittlerweile einen Namen gemacht in der Branche.
Genau, ja. Und wir sind ja hier im westlichen Rhein-Main-Gebiet auch noch in Sendernähe zu einem 10-Kilowatt-Sender. Also wirklich sehr extreme Bedingungen, um überhaupt neben diesen Signalen des 10-Kilowatt-Senders noch was anderes zu empfangen. Ja, und die Geräte mit Frontier Silicon-Chip, die haben das schon geschafft hier. Also wir haben eben gerade noch mal selbst einen kleinen Test gemacht mit zwei wirklich sehr guten Empfängern, wo jeweils auch der Frontier Siena eingebaut ist, also ein identischer Chip. Und beide konnten beispielsweise auch noch Ensembles aus Baden-Württemberg, aus Bayern empfangen, was wiederum mit Geräten, wo die Chips andere Hersteller eingebaut sind. Da gibt's ja noch zum Beispiel Gyrosignal als ein Beispiel oder Quantec.
Sony hat eigene.
Teilweise haben auch die Hersteller noch eigene Chips, die sie einbauen, wo aber dann der Empfang bei weitem auch nicht so gut ist. Ne? Das heißt also, es kommt in erster Linie tatsächlich auf den Chipsatz drauf an. Ein Problem bei dieser ganzen Geschichte ist allerdings, ja, wie erkennt man das, welcher Chip wo eingebaut ist? Und so einfach ist das alles gar nicht.
Naja, das kommt natürlich darauf an, man kennt natürlich diese Frontier-Geschichte, erkennt man schnell an der Menüführung. Ist natürlich völlig anders, wenn ich jetzt so ein, ich sag mal, ein aktuelles Modell von Technisa verwende, ein aktuelles Modell von Sangyan verwende oder wenn ich einen Sony-Empfänger oder einen Bose-Empfänger habe oder einen Pure-Empfänger, die ja ganz andere Chipsätze haben, sieht man direkt an der Menüführung schon, das ist nicht das gleiche Radio. Muss nicht unbedingt sein, dass es schlechter empfängt. Das hängt auch so ein bisschen natürlich auch davon ab, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt wie wir hier direkt in Sendernähe? Sprich, kommt es darauf an, dass das Ding großsignalfest und ist und trotz sehr, sehr starker Ortssender noch schwache Signale, die möglicherweise sogar ein, zwei Kanäle nebendran sitzen, noch empfängt. Das ist die eine Herausforderung für so einen Chipsatz. Die andere Herausforderung, du hast es schon gesagt, sind natürlich Regionen, die noch generell unterversorgt sind. Bad Kreuznach, das klassische Beispiel. Main-Spessart-Region ist auch momentan noch relativ schwach versorgt. Und es gibt natürlich noch viele, gerade ländliche Regionen, wo noch keine Sender in direkter Nähe sind und wo natürlich dann auch es darauf ankommt, da ist es egal, ob da das Ding Großsignal ist, da muss man überhaupt irgendwas erstmal empfangen aus den schwachen Signalen, die angeboten werden. Und das sind im Prinzip die beiden Herausforderungen an die Chipsätze. A, Großsignalfestigkeit und B, schwache Signale überhaupt noch dekodieren können.
Ja, und ja, wie kommt man jetzt darauf, welcher Chip ist wo eingebaut? Wie gesagt, du hast ja schon mal gesagt, Menüführung, French Silicon erkennt man daran, wenn man dann tatsächlich dann in die Einstellungen geht. Da gibt's dann, kann man dann irgendwo, gibt's da so einen Button irgendwie Software oder welche Software drin ist, dass man das dann aufruft und man erkennt das dort. Da ist eine Kombination, wo dann meistens ein FS mit dabei ist. Also Friedrich Siegfried deutet auf einen Chip hin, in jedem Fall des Herstellers French Silicon. Bei anderen Chipsätzen gibt es dann irgendwelche anderen Codes. Das kann man tatsächlich zuordnen. Das kann nicht jedes Gerät, aber sehr viele können das. So ganz darauf verlassen, dass man sagt, der und der Hersteller mit dem und dem Gerät, das ist besonders empfangsstark, kann man auch nicht, weil es hat schon oft Fälle gegeben, selbes Gerät, selbe Bezeichnung, aber je nach Produktreihe unterschiedliche Chips. Wahrscheinlich das, was gerade auf dem Markt verfügbar war, ist dann eingebaut worden. Und so kann es sein, dass ein Empfänger wie der Dual DAB4, den gibt's entweder als super empfangsstarkes Modell oder als absolut taube Nuss. Das heißt also, da ist es natürlich eine Glückssache, zu welchem Gerät man dann gerade greift. Ne?
Gab ja auch mal diesen Empfänger, wie hieß er noch, der das Problem hatte mit maximal 100 eingelesenen Programmen pro Suchlauf, Soundmaster, genau, dieses Soundmaster-Gerät. Das hatte zum Beispiel auch, gab's auch in verschiedenen Versionen. Eine war ganz besonders empfangsstark, die andere war auch noch überdurchschnittlich. Es gab das Gerät aber auch, gleiche Bezeichnung, von außen nicht erkennbar, mit einem Chipsatz, der eben nicht so empfangsstark war. Und das ist reiner Zufall, welches Gerät du da erwischst.
Ja, klar. Und wie gesagt, ich habe hier eine HiFi-Anlage, 800 Euro hat das Ding gekostet, die wirklich einen sehr, sehr schwachen DAB-Empfang hat. Was ganz einfach daran liegt, dass dort ein Chipsatz wahrscheinlich eines Herstellers drin ist. Gut, das Ding kann dann auch noch Internetradio empfangen. Ist jetzt nicht so tragisch, wenn man da die Möglichkeit hat. Aber es ist natürlich dann schon ein Wahnsinn, dass man so viel Geld für einen Empfänger ausgegeben hat und dann ein Chip drin ist, der halt keine Ensembles neben den Ortssendern empfängt. Was man ja eigentlich zu so einem Preis schon erwarten kann. Nur
so oft ist es natürlich so, solche großen HiFi-Anlagen, solche größeren, teureren Modelle, da legen die Hersteller vor allen Dingen auf Klangqualität Wert und solche Geschichten, auf Bedienkomfort, auf Klangqualität, auf sehr gute Verarbeitung und solche Geschichten. Empfang, weiß ich nicht. Ich war jetzt auch kürzlich bei einem gemeinsamen Bekannten von uns im äußersten Norden von Hessen, im Weserbergland. Da hat sich auch die Spreu vom Weizen getrennt. Wirklich renommiertes, teures Gerät, Marke Bose, sollte man meinen, top Empfang. Nein, der Klang ist wirklich super, aber ich habe dort mit meinem Nordmende-Gerät praktisch die Programme des privaten Multiplexes aus Nordrhein-Westfalen noch empfangen, der seit Ende Oktober auf Sendung ist. Ganz problemlos, ohne Aussetzer, einwandfrei. Das Bose-Gerät an gleicher Stelle hat die Programme zwar eingelesen, aber nur mit Aussetzern wiedergegeben. Also insofern, man kann da wirklich nicht immer danach gehen. Man muss es unter Umständen ausprobieren, muss vielleicht auch den anderen einen Testbericht, unter anderem bei uns bei Teltarif.de natürlich lesen, um zu gucken, was ist von dem Gerät möglicherweise zu erwarten. wie gesagt, immer natürlich auch vorausgesetzt, es ist der gleiche Chipsatz. Das ist man natürlich auch nicht immer. Ob natürlich ein Gerät, was man dann kauft, wirklich noch den Chipsatz hat, was an Bord war bei dem gleichen Modell, das wir dann möglicherweise 2-3 Monate vorher getestet haben.
Ja, es gibt ja noch 2 Radioforen, die ich dann auch noch empfehlen kann. Das ist einerseits das Rundfunkforum, wo dann halt auch immer mal solche Hinweise kommen, welche Chips in Geräte eingebaut sind. Es gibt dann auch noch dieses Forum Digitalradio in Deutschland, wo das auch der Fall ist. Das sind natürlich dann schon Freaks, die natürlich dann nicht nur einen einzigen Empfänger haben. Also ansonsten so bei Verkaufsplattformen kann man sich nicht unbedingt drauf verlassen, wenn einer schreibt, er hat damit einen Top-Empfang, kann es natürlich auch sein, dass er 2 Kilometer von der Sendeanlage weg ist. Also für ihn ist es natürlich dann ein Top-Empfang. Aber so richtig beurteilen, ob das Gerät wirklich empfangsmäßig was taugt, können wirklich nur Leute, die sich da mit der Materie wirklich top auskennen. Wobei man sagen muss, diese Problematik ist ja so neu nicht. Wer sich an früher erinnern kann, als es beispielsweise nur UKW gab, da gab es auch gute und schlechte Empfänger.
Ganz genau.
Und welche, die, ich hätte jetzt fast gesagt, breit wie ein Scheunentor waren, also so ein schönes Beispiel. Ich komme aus einer Region, da sendet auf der 96,7 Megahertz heute noch HR2. Um damals Bayern 3 zu hören vom Standort Kreuzberg, das war auf der 96,3. Das hat damals nicht jedes UKW-Radio bei uns geschafft. Es gab Radios, wenn man da runtergegangen ist, die hatten dann halt den HR2-Sender vom großen Feldberg auf der 96,7. Der war noch bis 96,0 runter zu hören.
Meine Güte.
Ja, ja. Und dadurch bedingt gab es keine Möglichkeit, dort Bayern 3 wieder, was etwas schwächer eingefallen ist, zu hören. Also da war es vor allem, wie gesagt,
die
Trennschärfe halt, aber auch Großsignalfestigkeit. Es gab auch Geräte, die haben jede Menge Mischprodukte dann produziert, gerade wenn du in der Nähe vom Sender gewohnt hast. Also beim UKW-Empfang gibt es diese Unterschiede, gibt es auch heute noch. Und meine Erfahrung, die ich jetzt mit Digitalradios generell gemacht habe, ist, dass auf UKW scheinbar gar nicht mehr so ein richtig guter Wert gelegt wird. Also früher kamen mir die Empfangsteile auf UKW stärker vor, in jedem Fall, als es DAB Plus noch nicht gab.
Ja, das betrifft in erster Linie tatsächlich auch die Trennscheibe, die du erwähnt hast. Also das stelle ich bei den DAB Plus Geräten, wenn man sie auf UKW umschaltet, auch fest, dass die Trennscheibe nicht besonders gut ist und eben 2 relativ nebeneinander liegende Programme unter Umständen schlecht getrennt werden, eines oder vielleicht sogar beide gar nicht vernünftig empfangen werden können. Die Empfindlichkeit, muss ich sagen, die ist teilweise schon noch ganz okay, wenn natürlich auch nicht mit extrem guten Empfängern vergleichbar, aber so für den Hausgebrauch reicht das meistens doch. Was auch noch eine wichtige Sache ist, wir haben es bei unseren Tests vorhin auch gerade festgestellt, die Antennenlänge. Es heißt nämlich nicht immer, dass eine komplett ausgefahrene Antenne für das, was man gerade hören will, am besten geeignet ist. Also die es gibt ja doch einen Unterschied, ob ein Programm, wie zum Beispiel der erste bundesweite Multiplex im Kanal 5C, also am unteren Bandende praktisch verbreitet wird, oder ob es eben vielleicht der südhessische Privatradio-Multiplex im Kanal 12C ist, ganz am anderen Ende des VHF-Bereichs. Je höher die Frequenz, umso kürzer muss im Endeffekt die Antenne sein. Und genau das haben wir hier auch festgestellt. Bei den Ortssendern natürlich kein Problem, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn ich hier im westlichen Rhein-Main-Gebiet noch die Möglichkeit haben möchte, zum Beispiel die Programme aus Bayern zu empfangen, da kommt es natürlich nicht darauf an, dass man irgendwie dem Ortssender Mainz-Kastel ein Schnippchen schlägt, damit man den irgendwie noch bändigt und ausblendet oder wie auch immer. Nein, die Antennenlänge muss zusätzlich auch passen. Und da ist natürlich so ein hoher Kanal, Bayern, Kanal 10a oder Kanal 11d, das sind die beiden, die im Norden hier in Unterfranken verwendet werden, da ist dann tatsächlich weniger, teilweise mehr. Sprich, die Antennen ein Stück einziehen, die Antennenlänge verkürzen, ist in dem Fall tatsächlich so, dass der Empfang besser war oder, wir haben es ausprobiert, überhaupt erst möglich war. Mit komplett ausgezogener Antenne waren die Programme aus Bayern, egal ob es jetzt der Bayerische Rundfunk war, ob es die privaten Programmveranstalter waren, da ging es dann teilweise gar nicht mehr. Antenne so, ja, das erste Drittel eingezogen, da war dann sogar störungsfreier Empfang möglich. Auch das ist eine Sache, die eine Rolle spielt. Und wo man natürlich gar nichts machen kann, gegebenenfalls ist, wenn die Programmveranstalter dann auch unterschiedliche Übertragungsparameter verwenden, wie es eben in Bayern vorkommt. Der Bayerische Rundfunk sendet sehr robust. Klar, in seinem eigenen Multiplex, da entscheidet er natürlich selbst, mit welchen Parametern er sendet. Also der Bayerische Rundfunk, da reicht wesentlich weniger Signalstärke, sage ich mal, aus, um noch einen störungsfreien Empfang zu haben. Die bayerischen Regionalsender, die privaten Regionalsender hier in der Gegend, Radio Primavera aus Aschaffenburg, Primaton aus Schweinfurt oder auch die beiden Würzburger Programme, Radio Gong oder Charivari, die senden schon nicht mehr ganz so robust, aber es reicht in der Regel, dort wo der BR störungsfrei geht, gehen auch die meistens störungsfrei, während Arabella Bayern, das ja seit 15. Dezember vergangenen Jahres in den BR-Multiplexen sendet, die senden, die legen besonders Wert auf möglichst hohe Klangqualität, haben aber dafür einen schlechteren Fehlerschutz und wir haben das hier festgestellt, fast nicht zu empfangen, obwohl im gleichen Sendernetz ausgestrahlt die BR-Programme oder die regionalen Privatradios noch problemlos zu hören sind.
Ja, das ist natürlich auch so, ein normaler Hörer versteht natürlich das Ganze dann gar nicht. Der wundert sich dann nur, wenn dann irgendwelche Sender oder irgendwelche Programme eingelesen werden in seine Senderliste und das eine spielt, das andere spielt nicht. Der wird sich dann natürlich denken, warum kann ich aus Bayern das Programm hören, das andere kann ich nicht hören. Aber es ist so ein bisschen vergleichbar auch mit UKW. In Berlin beispielsweise senden jede Menge Programme vom Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, aber halt auch mit unterschiedlichen Sendeleistungen. Da waren es natürlich noch die Sendeleistungen, die entscheidend sind. Und da ging natürlich ein Star FM auf 87,9 mit, ich glaube, nur einem Kilowatt Sendeleistung wesentlich schlechter, gerade am Empfangsrand, als beispielsweise Energy 103,4 mit 10 Kilowatt oder erst recht die Programme vom RBB wie Antenne Brandenburg 99,7 mit 100 Kilowatt Sendeleistung. Genau. Ne? Das ist, und so kann man das, wie gesagt, da spielen bei DAB Plus hat man dann, wie du schon angesprochen hast, noch mehr Parameter neben der Sendeleistung. Entscheidend ist, wie gesagt, der Fehlerschutz, mit dem gearbeitet wird. Und für die Klangqualität, wie gesagt, das kann dann auch jeder Veranstalter selbst festlegen.
Im Rahmen der Bandbreite, die er halt zur Verfügung hat.
Genau, richtig. Einige haben halt mehr zur Verfügung, andere weniger. Und dadurch entscheidend ist dann auch, wie gut der Klang ist. Gut, da spielen dann natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie das Programm zugeliefert wird, ob das ein recht magerer Webstream ist oder ob das eine Top-Zulieferung in einer hohen Qualität ist. Das spielt natürlich dann auch noch mit eine Rolle. Und so ist es natürlich auch so, dass 72 Kilobit auch nicht gleich 72 Kilobit auf DAB Plus sind. Der eine klingt halt gut, der andere klingt weniger gut, weil er auch noch irgendwelche Klangverbieger drin hat, wie irgendwelche Kompressor und so weiter, was halt noch zwischengeschaltet ist. Und ja, also wie gesagt, da gibt's jede Menge Unterschiede halt auch beim Empfangen.
Ist alles zu berücksichtigen, ist alles wichtig, was man natürlich, hatten wir früher schon mal angesprochen, auch wichtig ist, wenn man jetzt keinen riesen Aufwand treiben möchte mit Antennen hier, Antennen da, Schaltnetzteile direkt in der Nähe des Empfängers, auch keine gute Idee. Deswegen haben oft die Netzteile respektive dann die Ladekabel oder die Stromanschlusskabel bei den DAB-Radios so eine kleine Spule drin, sieht man, ist so ein kleiner dicker Bereich, damit das eben rausgefiltert wird. Ansonsten Schaltnetzteile direkt nebendran stören in der Regel. LED-Lampen können sie störend bemerkbar machen. Das sind dann alles Sachen, da kann das arme Radio gar nichts für. Und sollte man vielleicht beim Empfang logischerweise auch noch berücksichtigen. Ansonsten, wie gesagt, wenn es um die Empfänger an sich geht, Testberichte lesen, schauen, wie sind die Erfahrungen, die andere gemacht haben. Aber wie gesagt, bei Normalhörern ist es halt so, die sagen auch möglicherweise Klasse empfangen, weil sie nur den Ortssender empfangen können, weil sie auch den Anspruch gar nicht haben, mehr zu hören. Da muss man natürlich so ein bisschen filtern, schauen, was haben die Experten möglicherweise dann in diversen Fachforen oder auch wir in Testberichten halt eben auf teltarif.de geschrieben. Da kann man sich dann eher ein Bild drüber machen, weil ganz klar, nicht jedes DAB Plus Radio ist gleich, was den Klang angeht, aber eben auch, was den Empfang oder natürlich auch den Bedienungskomfort angeht.
Ja, und gerade beim Digitalradio DAB Plus ist es halt so, da merkt man ganz deutlich die Nullen und Einsen. Also entweder es geht gar nichts oder es geht wirklich dann oft auch störungsfrei. Bei UKW wusste man so ungefähr noch, da hat's mal ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger gerauscht. Und man muss wirklich, also es geht mir genauso. Ich kenne mittlerweile meine Position hier in der Wohnung, wo der Empfang wirklich einwandfrei ist, wo ich auch mehr Ensembles reinkrieg. Und dann wiederum kenne ich aber auch Stellen, wo dann wirklich dann außer den Ortssendern wirklich gar nichts geht. Also es ist wirklich Tüfteln angesagt. Wer zum ersten Mal ein Digitalradio in Betrieb nimmt, sollte das wirklich alles erstmal ausprobieren bei sich zu Hause.
Vielleicht auch wirklich in verschiedenen Räumen. Also bei mir ist es ja so, also die hessischen Programme und die bayerischen gehen natürlich überall in der Wohnung, aber wenn ich den MDR vom Kreuzberg in der Rhön empfangen möchte, Küche, Schlafzimmer, perfekt, Wohnzimmer und so, nicht so toll. Dafür gehen dort wieder die nordhessischen Privatradios oder auch der Südwestrundfunk. Also da muss man auch teilweise ein bisschen experimentieren, und wer richtig viel Komfort haben möchte, vielleicht ein Multiroom-System. Und eben dort, wo die Programme zu empfangen sind, die man überwiegend hören möchte, dann dort den Empfänger platzieren und mit Lautsprechern in der Wohnung arbeiten, um die Programme halt eben überall dort hören zu können, wo man sie hören möchte.
Ja, oder eben eine Dachantenne, nur wer hat das heute noch und wer hat vor allem die Möglichkeit, die noch aufzubauen? Gut, manchmal hilft auch eine Zimmerantenne, vielleicht auch eine, die man nach außen stellen kann. Auch da ist der Empfang in der Regel, wenn man nicht wie hier in den Sendernähe wohnt.
Genau.
Hier ist es tatsächlich so, dass dieser Großsender, den wir hier nun mal haben, dass der mehr stört, als dann wirklich das Signal noch verstärkt. Andererseits, wie gesagt, wir reden hier natürlich von Luxusproblemen. So ein Sender in der Nähe ist natürlich auch dafür dann zuständig, dass man im Prinzip gar keine Antenne rausziehen muss und die Ortssender wirklich selbst im Keller noch bestens hören kann. Das ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille. Ne?
Absolut.
Ja.
Tja, Michael, dann danke ich dir und würde mal sagen, demnächst mehr.
Wir hören uns. Bis dann.
Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.